Gott. Zuerst möchte ich mal fragen, wer ist denn heute zu Gast hier? Also kein Mitglied der Adventgemeinde. Gibt es jemanden, der heute als Besucher da ist? Schön, dass du da bist. Ansonsten alle, die nicht zu Wolfratshausen gehören, ihr seid ja hier ganz herzlich willkommen, wie auch wir. Wir fühlen uns immer wohl, wenn wir da sind. Nun, heute habe ich habe so die letzten Predigt habe ich so ein bisschen Charakterstudien gemacht, und zwar über Patriarchen, die drei meiner Meinung nach sehr großen, über die auch viel in der Bibel steht, wo wir auch viel in Bibelkommentaren lesen dürfen. Es ging um Abraham, es ging um Jakob, und wer nicht fehlen darf in dieser Reihenfolge, denke ich, ist Josef. Natürlich gäbe es noch andere, über die wir sprechen können, aber ich werde heute mit euch diese Serie, wo ich eigentlich bei Abraham anfange, fange ich heute bei Josef an. Ja, damit, wenn ich mal wieder eingeladen werde, dann gehe ich rückwärts. Dann schauen wir uns Jakob an und dann den Abraham. Aber heute möchte ich mit Josef anfangen, weil das Thema für mich persönlich auch aktuell ist. Und die Predigt heute möchte ich nicht so aufbauen, dass ich einfach Parallelen gebe zwischen Josef und Jesus. Das wird auch immer wieder vorkommen. Sondern heute möchte ich mehr über die Rolle Josefs für unser persönliches Leben sprechen und auch sinnbildlich Josefs Leben und Entwicklung für die Gemeinde der Endzeit. Und möchte beginnen einfach mit einer kurzen Zusammenfassung. Verzeihen. Eine kurze Zusammenfassung, und ihr könnt mit mir mal in das erste Buch Mose gehen. Im ersten Buch Mose, ziemlich schon gegen Ende, da haben wir ab Kapitel 37, kommt dann die Geschichte mit Josefs Träumen und wie die Brüder böse werden auf ihn und ihn nach Ägypten verkaufen. Und er wird gekauft von einem erfolgreichen oder einem wichtigen Mann damals in der ägyptischen Politik. Das war Potiphar. Und an dem Hause Potiphars beweist sich Josef ganz besonders. Und wir möchten nur mal kurz anschauen, was macht Josef aus, und ein wenig auf die Suche gehen, wie konnte Josef so ein Mann sein, wie er war, so ein Mensch sein mit diesen Qualitäten. Er arbeitet bei diesem Herrn, der sein Chef ist. Er ist sein Sklave sogar. Und wir lesen in 1. Mose Kapitel 39 nun, die Verse 5 und 6. 1. Mose Kapitel 39, Verse 5 und 6, da heißt es: Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Ähnliche Gedanken. Josef kommt dann in einen großen Konflikt, wie wir wissen, der große Test, der ihm dann auferlegt wurde an diesem Hause, wo ja eigentlich alles jetzt gut lief. Der Chef ist zufrieden, er macht seine Arbeit gut, der Segen des Herrn ist da. Und wie so oft in unserem Leben, wenn wir mal eine Phase haben, wo wir denken, jetzt läuft es gerade gut. Langsam haben wir uns ein bisschen stabilisiert, Boden unter den Füßen bekommen. Dann kommt oft etwas im Leben wieder Unverhofftes. Eine Prüfung, ein Problem, eine Krankheit, der Tod eines Geliebten, Verlust des Arbeitsplatzes, was alles auf uns nur zukommen kann. In dieser Welt, in der wir leben, wünschen wir uns Sicherheit. Aber wir werden eines Besseren belehrt und müssen einfach mit diesem, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in dieser von Sünden auch verunreinigten Welt, müssen wir uns immer darauf einstellen, dass es nicht bleibt, wie es ist. Bestes Beispiel vielleicht auch die Corona-Krise. Ja? Wer hätte gedacht, dass so etwas kommt? Wer hätte gedacht, dass solche Einschränkungen in unser Leben beeinflussen werden und wir so von allen Ecken nur noch Nachrichten darüber hören? Nun, für Josef kam die nächste Prüfung in einem großen Test. man kann es auch die Feuerprobe nennen. In Vers 7 heißt es, und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. So, Josef war ein hübscher Kerl, er war erfolgreich. So, wenn man heute Instagram aufmachen würde oder Facebook, das wäre so einer, der hat es gut geschafft, ja, toller Body, gut durchtrainiert und sieht schick aus, alles ist gut. Und natürlich haben da schon einige auch ein Auge drauf geworfen. Und diese Frau des Chefs macht ihm jetzt das Leben schwer. Und Josef könnte jetzt einen könnte sagen, okay, ich führe eine heimliche Beziehung mit ihr. Ich möchte, dass die Dinge bleiben, wie sie sind. Ich könnte auch vielleicht einfach wegrennen. Ganz weg. Irgendwo untertauchen. Oder, ich meine, wenn man in so eine Situation kommt, wo es ernst wird, dann versucht man erstmal als Mensch, weil man ein bisschen Angst bekommt, vielleicht einen Kompromiss zu finden. Aber Josef geht keinen Kompromiss ein. Er sagt in Vers 9, wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? So, er sieht nicht nur, dass hier eine Heimlichtuerei nichts bringt, weil wir können zwar in irdischen Dingen gerne Dinge verstecken, so, man kann heute Dinge ganz heimlich machen, ja, im Internet und auch digital kann man ganz viele Dinge verstecken und tun. Okay, das sehen die Menschen nicht, aber Josef wusste, über mir ist jemand Höheres. Über mir steht Gott. Und Gott sieht mich. Aber er hat keine Angst vor Gott gehabt. Er hat nicht diese Beziehung zu Gott gehabt. Gott sieht mich und er möchte mich strafen, er möchte mich einengen, er möchte mich in Zwang stecken. Nein, er hat gesagt, Gott sieht mich. Und er hat mich gesegnet die ganze Zeit. Und er möchte mir auch in dieser Situation einen Ausweg schenken. Und er hat einfach gesagt, ich bleibe treu. Nun, wir wissen, was daraus folgt. Und ich glaube, Josef hat schon gewusst, zu was die Situation führen wird, wenn er sich nicht dieser Frau beugt, wenn er nicht einen Kompromiss eingeht. Und hier kommt mir der Gedanke, gerade in unserer Gesellschaft heute. Josef hat nicht zugelassen, dass diese Frau, die ihn begehrt hat, dass er sie auch begehrt. Er hat dieses Begehren nicht erwidert. Er hat sich nicht anstecken lassen von der Sünde. Er blieb standhaft und kompromisslos an diesem Punkt und hat auf Gott geschaut. Und ich musste mich erinnern an die Worte Jesu in Matthäus 5, ab Vers 27, wo er, ich denke, auch an Josef gedacht hat, als er das gesagt hat. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 27, wo Jesus nach der Bergpredigt vom Ehebrechen spricht und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Damit sage ich nicht, dass man, wenn ein Mensch schön ist, und es gibt sehr schöne Menschen, die schaut man sich gerne an, wie ein Bild oder wie eine Blume, ja, dann kann man gerne sagen, das ist ein schöner Mensch. Aber es ist nochmal eine andere Ebene, wenn man anfängt zu begehren, diesen Menschen zu wollen. Und heute muss ich sagen, dass Potiphas Frau nicht nur die Frau des Chefs ist, sondern Potiphas Frau finden wir überall. In den Werbungen, in den Reklamen, in den Städten. Wir sehen sie in den Filmen, wir sehen sie im Internet, in der Pornografie. Und liebe Geschwister, ich möchte hier ansprechen, wie Josef den Bund gemacht hat, mit sich selbst Gott treu zu sein. So dürfen auch wir als Männer und Frauen wissen, dass Potiphas Frau nicht im alten Ägypten damals war, sondern heute ist sie multipliziert überall. Wir sehen sie überall. Und diese Begierde, die diese Frau an ihn gebracht hat, man dachte, sie gewinnt ihn damit, blieb bei ihm erfolglos, weil er richtete seinen Blick auf den Herrn. Was folgte für ihn, war nichts Schönes. Gott hat ihn nicht belohnt mit, du bist standhaft geblieben, du hast nicht eingewilligt in den Ehebruch, jetzt wirst du zum König von Ägypten. Nein, nein, der Weg ging wieder andersrum. Josef ist tief gefallen und in Psalm 105 hat der Psalmist ein wenig den Weg von Josef beschrieben. Wir können ganz kurz schauen, Psalm 105 und dort Vers 18 und 19, da heißt es, sie zwangen seine Füße in Fesseln und sein Leib musste in Eisen liegen, bis sein Wort eintraf und die Rede des Herrn ihnen Recht gab. Das heißt, was zunächst folgte für Josef war, er kam ins Gefängnis. Er musste in Eisen liegen. Liebe Geschwister, konnte er sich hier nicht die Frage stellen, Herr, ich bin dir treu geblieben. Ich habe getan, was du wolltest. Ich hätte auch einen Kompromiss finden können. Und das ist der Lohn dafür, dass ich dir treu bin, dass ich im Gefängnis lande. Er hatte Verantwortung. Sein Chef hat ihn als... Er hat sich um nichts mehr gekümmert. Er hat alles übernommen. Er war der Prokurist des Potiphars. Aber nein, jetzt liegt er in Ketten. Aber auch da holt Gott ihn wieder hoch, weil er ihm treu ist. Und nach einer Weile, in Vers 23, in Kapitel 39 im ersten Buch Mose lesen wir, der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. So wieder wurde die Treue auf lange Sicht belohnt. Heute sind wir eine sehr schnelllebige Gesellschaft. Ja? Wir wollen immer Neues kaufen, ja? Unsere Smartphones erneuern wir spätestens alle 2 Jahre. Nur das Beste ist gerade gut genug und vor allem das Neueste. Und wir wollen schnell, schnell Geld und Erfolg. Die schönen Dinge. Aber Gottes Zeitplan ist ein bisschen anders als unsere heutige postmoderne Welt. Bei Gott können sich Prozesse ziehen über Jahre. Und da wird auch unser Glaube und unsere Treue geprüft. Bleiben wir Gott treu? Auch wenn jetzt der Weg rückwärts geht, wo wir dachten, hier müsste Segen kommen, halten wir auch da an Gott fest? Nun, die Frage ist, wie konnte Josef trotz all dieser unangenehmen Situationen in seinem Leben, ich meine, ich weiß nicht, wer von euch schon verkauft wurde als Sklave in einem Land, wo er keine Sprache sprechen konnte, mittellos war, rechtslos, staatenlos, keinen Ausweis, nicht auf ein Amt gehen konnte und sagen, ich möchte Unterstützung, weil ich habe einfach kein Geld. Josef kam ohne Rechte in ein Land, er wurde verkauft. Er hatte nichts. Kein Recht, kein Anspruch auf Hilfe und Beistand von irgendjemand. Und wo ist er hingekommen? Gott hat ihn erhöht, bis er zum zweiten Mann des Pharao wurde. Er wurde damals in der Macht, die wir, der Pharao als Sinnbild für den Satan, selbst da hat Gott seinen Engel hingestellt, in diese Regierung damals, Josef, der für sein Volk zum Segen wurde. Und wie konnte Josef dort standhaft bleiben? Ich meine, ich erinnere mich zurück, vor einigen Jahren, da hatte Ben Carson, dieser berühmte adventistische Arzt, sogar sich, glaube ich, als Kandidat für die Präsidentschaftswahl in Amerika aufgestellt. Da wurden ganz viele böse Stimmen über ihn laut. Oh, das ist ganz schlimm und ganz böse. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, wenn wir Josef sehen würden als zweiten Mann heute neben dem Präsident von Amerika oder dem mächtigsten Mann der Welt. Aber Gott hat Josef damals dorthin gestellt. Und er sollte wirken. Und er blieb treu. So lesen wir es. Er blieb treu. Er hat keine faulen Kompromisse gemacht. Wie er das geschafft hat, weiß ich nicht. Weil es ist wirklich schwer in so einer Position, dem Gott seiner Väter treu zu bleiben. Aber wie hat er das gemacht? Ich habe ein interessantes Zitat gelesen in diesem Bibelkommentar, den ich über alles schätze. Ich kann es nur empfehlen, wer sagt, ich möchte mich inspirieren lassen von großen Frauen und Männern der Geschichte, der heiligen Geschichte, der sollte dieses Buch nicht verfehlen in seinem Bücherschrank, Bücherregal und natürlich auch in seinem täglichen Lesen. Die Frage wird ja auch gestellt, wie war es Josef überhaupt möglich, so eine Charakterfestigkeit, Aufrichtigkeit und Umsicht zu erwerben? So, wie kam er überhaupt dahin? Lag es nicht daran, dass er sich schon in jungen Jahren daran gewöhnt hatte, mehr der Pflicht als seiner Neigung zu folgen? Mehr der Pflicht als der Neigung. Hätte er als Kind schon der Neigung gefolgt, Potiphas Frau hätte gesagt, leg dich zu mir, hätte gesagt, boah ja, das ist ja eine gute Chance. So ist Gutes mir noch nie passiert. Es wäre die Neigung, fleischliche Lust. Nein, Josef hat schon von Anfang an gelernt, dass dieser Weg nicht weit bringt. Unglaublich. Weiter heißt es, die Reinheit, der schlichte Glaube und Edelmut des jungen Menschen trugen im Mannesalter Früchte. So, wenn ich mir die jungen Leute anschaue, Ruben und wen haben wir heute noch? Heute sind gar nicht so viele da. Tut mir leid, jetzt bist du hier alleiniges Beispiel. Der Michael hinten, der saß vorhin noch da. Und den habe ich draußen getroffen. Manchmal denken wir vielleicht, dass wenn wir in der Jugend lernen, Entbehrung, und wir sollen nicht der Neigung nachgeben, was die anderen vielleicht alle tun, dann sehen wir das als Nachteil. Aber es bringt Früchte im Alter. Und ich kann dir sagen, oder euch allen, ich habe als Kind keine christliche Erziehung genossen. Meine Eltern waren in dem Aspekt ziemlich orientierungslos. Und erst mit 18 wurde ich eingeladen zu einer Evangelisation und da habe ich Halt gefunden, dort habe ich Orientierung für mein Leben gefunden. Und ich muss sagen, dank Gott und meiner Frau darf ich langsam Heilung erfahren und an den Punkt hinkommen, wo ich nicht mehr so lebe, einfach meiner Neigung zu folgen, einfach aus Impuls zu handeln, sondern Gott mit einzubeziehen in meine Entscheidungen. Aber es ist ein langer Weg und ich wünschte, ich hätte es in jungen Jahren schon gelernt. Aber Gottes Weg für mein persönliches Leben war anders. Ich hoffe, ihr könnt dankbar sein, wenn ihr es von Kindheit an anders mitbekommen habt. Nicht nachzugeben den Neigungen, sondern zu lernen, mit Gott sich zu unterordnen seinem Willen. Das ist ein Gewinn. Heute natürlich total out. Heute ist die Devise, tu was du willst. Entfalte dich. Genieß dein Ich. Such in dir. Tu, was dir jetzt einfach so in den Kram passt. Ja? Lass alles andere links liegen. Zieh dein Ding durch. Eine schwierige Einstellung, schwer zu vereinbaren mit dem Geist Gottes, mit dem Geist der Bibel. Weiter heißt es hier, eine einfache, keusche Lebensweise hatte die gesunde Entwicklung der körperlichen und geistigen Kräfte begünstigt. Durch die Verbindung mit Gott und das Nachdenken über die Wahrheiten, die Gott den Erben des Glaubens anvertraut hatte, waren Josefs Kräfte in einem Maß entfaltet und verfeinert worden, wie es kein Studium vermochte. Gewissenhafte Pflichterfüllung in jeder Lage, in den kleinen wie auch großen Dingen, hatte jede Fähigkeit zum besten Nutzen entwickelt. Wer in Übereinstimmung mit dem Willen des Schöpfers lebt, dient sich in der Entfaltung eines edlen Wesens selbst am besten. Wow, also das ist ein wahrer Segen, den dürfen wir nicht vergessen. Und dann sagt es natürlich auch, dass er auch in den kleinen Dingen schon als Kind treu war. Das ist eine wunderbare Sache und das hat ihm geholfen, auch später in den Krisen, in den wirklich großen Krisen seines Lebens treu zu sein. Seit dem Kleinen schon gelernt und wurde im Großen treu. Und ich muss euch eins sagen, ein vorzüglicher Charakter ist nicht käuflich. Ich habe viele reiche Menschen getroffen, wo ich sagen muss, sie haben viel Geld, sie sehen sehr schick aus, sie sind gut gekleidet, sie haben auch eine bestimmte Etikette, die sie einhalten, aber echte Höflichkeit und echte Edelmut kann man nicht vorspielen. Das kommt von innen heraus. Und dazu muss man nicht viel Geld haben und reich sein. Es kann ein einfacher Mann, ein Bauer, edler sein vom Verhalten. Demütiger, man fühlt sich wohler in seiner Gegenwart als ein sehr reicher Mensch, der zwar Etiketten einhalten kann, aber nicht von innen heraus von Gott verfeinert und geschliffen wurde. So, liebe Geschwister, lasst euch nicht blenden von den Leuten, die in schönen Gewändern, wie auch Jesus sagt, oder auch Johannes der Täufer, wenn ihr die schönen Gewänder sehen wollt, wenn ihr die feinen Leute sehen wollt, dann geht an die Königshöfe. Ja? Da gibt es das, diese Prozessionen, die Zeremonien der Adligen. Aber wer wahre Frömmigkeit sehen will, wahre Edelmut, der lernt das bei Gott in der Stille. So, liebe Geschwister, Josef hat das gelernt und der Pharao hat das gesehen. Er hat gesehen, in diesem Mann ist was anderes. Und als Josef die Träume ausgelegt hat, hat er gesagt, du bist der Mann der Not, du bist der Mann der Stunde. Solche Leute mit so einem Charakter, die sich nicht kaufen lassen, durch weltlichen Reichtum, durch irdische Vorteile, die falsche Kompromisse eingehen. Er hat bestimmt das gedacht, was hier steht. Ein aufrichtiger Charakter ist wertvoller als das Gold von Ophir. Ohne ihn kann keiner wirklich ehrenhaft werden. Er ist auch weder erblich noch käuflich. Hervorstechende Sittlichkeit und überragender Geist sind kein Zufallsergebnis. Denn die kostbarsten Gaben sind wertlos, wenn sie nicht angewendet werden. Charakterbildung ist das Werk eines ganzen Menschenlebens und wird nur mit Fleiß und Ausdauer erreicht. Gott schenkt Gelegenheiten. Der Erfolg hängt davon ab, wie wir sie nutzen. Und das ist das Schöne. Gott schenkt Gelegenheiten. Viele denken, naja, wenn ich ein anderes Leben hätte, wenn es uns besser ginge, besser Job, bisschen mehr das, bisschen besser das, nicht so viele Probleme, dann ging es ganz anders. Liebe Geschwister, Geld und die Umstände sind kein Faktor für das Heranreifen von einem gesunden, edelmütigen, schönen Charakter. Die Chancen, die Gott gibt, sind gratis für jedermann. Und es gibt von denen genügend. Wir müssen dafür nicht zahlen. Denn Konflikte, Krisen in unserem Leben wird es noch genügend geben. Wie sehen wir diese Momente in unserem Leben? Sehen wir sie als Chancen, damit unser Charakter gefestigt wird, unser Glaube an Gott wächst? Oder sehen wir sie als unglückslos, als eine Not, die wir nicht ertragen möchten oder können und dann mit eigenen Mitteln nach Auswegen suchen? Wobei hier muss man noch in Klammern anfügen, bringen wir uns selbst ins Leid durch dumme Entscheidungen, durch dumme Wörter, die wir sagen, durch ein schlechtes Verhalten, oder kommen wir in schwierige Situationen, die einfach ja, Gott für uns vorhergesehen hat, damit wir reifen und wachsen darin. Nun, um kurz zusammenzufassen, was bei Josef dahin führte, dass er so ein vorzüglicher Charakter wurde, war: erstens, schon in der Kindheit hat er gelernt, nicht der Neigung nachzugeben, sondern der Pflicht auch Treue zu leisten, pflichtbewusst zu leben. Es war seine Erziehung, die ihm geholfen hat. Und er hat die Chancen genutzt. Schaut mal, als er verkauft wurde von seinen Brüdern, Ellen White beschreibt, in der Zeit, wo er als Sklave in dieser Karawane war und nach Ägypten ging, in dieser Zeit, die ein paar Tage dauerte, hat er so viel gelernt wie in seinem ganzen Leben nicht. Auf einmal wurde ihm klar, was bedeutet überhaupt der Glaube seiner Väter. Wie hat Jakob gerungen, als er in der Nacht gegenübertrat Esau und dachte, er wird jetzt sterben und seine ganze Familie mit ihm. Wie hat Jakob gerungen und gelitten, als sein Chef ihm 10-mal oder noch mal den Lohn verändert hat. Und sagt, ah nee, du kriegst doch zu viel, dir geht's zu gut, ich gebe dir noch ein bisschen weniger. Wie hat er gerungen, als wenn ein Schaf vom Wolf des Nachts getötet wurde, der Chef gesagt hat, zahlst du mir zurück. Ja, ich habe mal den Vergleich gebracht, stell dir vor, ihr arbeitet für euren Chef, habt einen Computer, an dem ihr arbeitet, der Computer geht eines Tages kaputt und der Chef sagt, den zahlst du selber. Ja, ziehe ich von deinem Gehalt ab. Also so ging es Jakob. Viele Jahre, 20 Jahre. Nicht ein Jahr, nicht 5 Monate, nicht 3 Wochen, wie bei uns manchmal, und wir verzweifeln schon. Unsere Vorfahren, die Vorväter, von denen wir heute noch leben, die hatten teilweise 20 Jahre ihres Lebens, wo es wirklich nicht so lief, wie sie wollten. Und sie hatten einen Konflikt in ihrem Leben, es war nicht leicht. Sie mussten mit Gott ringen, aber liebe Geschwister, sie haben es überwunden, sie haben mit Gott gewonnen und aus Jakob wurde Israel. Und aus Israel wurde Josef und aus Josef ging dann die Geschichte immer weiter, bis Jesus kam und sein Volk heute ihn vertritt. So, Josef sah Leid als Chance für Charakterveränderung. Er hat nicht gesagt, als er als Sklave verkauft wurde, Herr, mein Leben taugt gar nichts mehr, ich bringe mich an der nächsten Stelle um, bevor ich als Sklave, weil das Sklavenlos war ein hartes, glaubt mir, kein Recht, staatenlos. Du gehörst irgendjemand, der am meisten Geld hat. Er kann mit dir machen, was er will. Es gab niemanden, der das beaufsichtigt hat. Und viele haben das gemacht, bevor sie Sklaven wurden. Das war in der Antike so, wenn ein Volk überrannt wurde zum Beispiel, und dann war das üblich, dass der gewonnen hat, nimmt dann die ganzen Männer, Frauen, Kinder als Sklaven. Da haben dann viele Selbstmord gemacht, weil sie gesagt haben, bevor ich als Sklave lebe, meine Würde verkaufe in einem anderen Land und nicht weiß, was mit mir wird, bin ich lieber weg. Aber nein, Josef hat diesen Moment, und wir können uns nicht vorstellen, wie schlimm das war. Wir können uns nicht vorstellen, wie schlimm es für Jesus war, als er von seinem Jünger verkauft wurde, verraten wurde, der in seinem Kreis war. Für einen Apfel und ein Ei, für ein paar Groschen, hat er den Herrn des Universums verraten. Was haben die Brüder gemacht? Sie haben ihn für ein paar Geldstücke verkauft. Liebe Geschwister, Das ist ein Angriff auf die Würde. Aber selbst da blieben diese Männer standhaft und treu. Nun, Josef wird dann zum zweiten Mann nach dem Pharao. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Predigt. Der erste Teil war, ich wollte nur ein wenig schauen, durch welche Stationen im Leben musste Josef gehen. Er hat eine gute Erziehung genossen, aber musste dann durch unsägliches Leid gehen. Hat es aber als Chance gesehen, selbst zu wachsen und vorwärts zu kommen, hat nicht aufgegeben, hat sich an Gott festgehalten und blieb seiner Pflicht treu, auch in den größten Anfechtungen keine Kompromisse zu machen, wie mit Potiphas Frau. Aber was bedeutet das für die Gemeinde, für uns als Gemeinde der Endzeit? Wir wissen, Ägypten steuert in eine Krise. Das mächtigste, finanzstärkste Land der damaligen Welt hatte eine große, große Krise. Und die ging nicht ein Jahr, die ging nicht 2 Jahre, sondern die ging ziemlich, ziemlich lange. Es waren 7 Jahre, die diese Hungersnot dauern sollte. Und Hungersnot in der Antike war wirklich Hungersnot. Ja, da hat man ja nicht wie heute, wir bestellen uns aus Indien dann den Reis und aus Kenia klauen wir den Leuten ihre Ressourcen, die Bodenschätze. Ja, heute, das war damals nicht so. Das heißt, Ägypten steuerte auf eine waschechte Krise zu und am Höhepunkt, als die Leute sogar sich selbst verkaufen für Brot, es ging ja so weit, dass sie erst ihr Geld gegeben haben, da haben sie ihr Vieh gegeben, da haben sie ihre Häuser und ihr Land verkauft und am Schluss haben sie gesagt, wir gehören dir, Pharao, aber gib uns Essen, weil wir verhungern. Also überlegt euch mal, was für eine Krise, in der diese Kultur steckte. Und dann lesen wir in Kapitel 41 im ersten Buch Mose, ab Vers 53. Also 1. Mose, Kapitel 41, ab Vers 53. Da heißt es, als nun die 7 reichen Jahre um waren im Lande Ägypten, da fingen an, die 7 Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine Hungersnot in allen Landen, aber im ganz Ägyptenland war Brot. Als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot, aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef, was der euch sagt, das tut. Als nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern, denn der Hunger war je länger, je größer im Lande. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Erlaubt mir an dieser Stelle ein wenig diese Verse prophetisch auszulegen. Ich werde euch auch noch einige andere Textstellen in der Bibel geben und da lohnt es sich jetzt auch aufzuschlagen, selbst wer eine Bibel hat, um mitzulesen. Denn ihr könnt gerne prüfen, was ich hier sage, auch noch im Nachstudium zu Hause, in der Nacharbeit. Als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Und bevor ich jetzt hier genauer reingehen, möchte ich 2 Texte mit euch konkret anschauen. Der eine steht im Propheten Jesaja und der andere steht im Propheten Micha. Die beiden Propheten waren, wirkten zeitgleich. Also Jesaja und Micha hatten etwa die gleiche Botschaft, sie lebten zur gleichen Zeit. Und wenn wir den Kontext anschauen, sowohl von Jesaja als auch von Micha, in Kapitel 2, Jesaja Kapitel 2, sehen wir, dass diese Botschaft von Jesaja in Kapitel 2 direkt an ein Volk geht, was Reformation und Erweckung brauchte, vor allem Erweckung hin zum wahren Glauben. Aber vor allem im Kontext sehen wir, dass es um die Wiederkunft des Herrn geht. Das dürft ihr selber studieren. Alles, was um das Kapitel 2 in Jesaja steht, wenn ihr das lest, werdet ihr verstehen, dass hier die Rede von der Wiederkunft Jesu ist. Aber ich möchte jetzt wirklich nur 5 Verse mit euch lesen. Und zwar Kapitel 2, Verse 1 bis 5. Da heißt es, dies ist, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und dieser Gedanke schließt ab mit einem Aufruf an das Volk Gottes. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Schauen wir uns ganz kurz mal diesen Vers Stück für Stück an. Ab Vers 2. Ich persönlich sehe hier die Adventbewegung der letzten Tage. Denn zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist. Später wird es Zion genannt. Zion, Jerusalem, liegt auf einer kleinen Anhöhe. Und in der Bibel war immer Zion der Begriff für das Volk Gottes, für die Übriggebliebenen. Sie sollten immer auch im Exil, wenn sie in der Verbannung lebten, wenn sie gefangen genommen wurden, hat Gott gesagt, denkt an Jerusalem, denkt an Zion, behaltet Zion in eurem Herzen. Und auch wir warten auf das himmlische Jerusalem, auch wir warten auf Zion. Wir möchten einziehen in die Stadt, auf die schon Abraham, Jakob, Isaak und Josef warteten. Und es heißt hier, die Gemeinde wird feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen. Liebe Geschwister, ich glaube, es wird so ein Hunger noch entstehen in der Gesellschaft. Obwohl Jesus sagt, wird noch Glaube da sein, wenn ich komme. Er stellt diese Frage natürlich auch seinen Jüngern. Aber dennoch, es wird ein Hunger da sein. Und das Volk läuft nach Ägypten. Die Menschen rennen nach Ägypten. Sie wollen Brot, sie wollen Hunger. Aber in dieser Phase wird Gott seine Wahrheit noch einmal erhöhen. Sie wird höher sein als alle anderen Philosophien, Ideologien, Theorien, die da draußen herrschen. Und es könnte auch dadurch sein, dass der Fokus noch einmal auf die Sabbathalter gelenkt wird zur letzten Zeit. Wir wissen, diese Zeit wird kommen. Dass Menschen, die bestimmte Prinzipien Gottes hochhalten, noch einmal in einen großen Konflikt mit den Gesetzgebern kommen werden. Und dann in Vers 3 heißt es, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion, von der Gemeinde, wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Dieses Wort, was hier für Weisung steht, heißt im hebräischen Text Torah, also von seiner Gemeinde wird Gesetz ausgehen. Es wird eine Richtschnur ausgehen. Liebe Geschwister, und wir wissen, dass angefochten im letzten Konflikt wird nicht die Impfung, wird nicht irgendwelche andere Quarantäneregeln oder irgendwas, was wir uns gerne wünschen. Das wäre zu leicht. Nein, es geht im letzten Konflikt wirklich um das Mahlzeichen des Tieres oder um das Siegel Gottes. Und Gott sagt wiederholt im fünften Buch Mose, bindet euch die Gebote Gottes als Siegel auf eure Stirn und auf eure Hand. Das ist die Parallele zu dem, was Satan am Ende der Tage möchte. Er möchte das Mahlzeichen auf die Stirn und auf die Hand geben. So, liebe Geschwister, was hier passiert ist, das sind Menschen, die Gottes Gebote ganz klar verstehen, die Gottes Befehlen ganz klar Folge leisten, die sich Gott unterordnen und sagen, dein Wille geschehe. Und die werden als Licht leuchten, die werden erhoben eine Gemeinde bilden und da zählt Gemeindezugehörigkeit nicht mehr. Bist du in der Liste der 7-Tags-Adventisten eingeschrieben? Schön für dich. Bringt aber im letzten Konflikt gar nichts. Im letzten Konflikt ist die Frage, wie ist deine Beziehung zu Gott? Hast du ein klares Verständnis von seinen Geboten, von seinem Willen für die Menschen? Und lebst du mit ihm, um diesen Willen auch auszuleben? Und dann kommt Vers 4. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Liebe Geschwister, was macht die dritte Engelsbotschaft in Offenbarung Kapitel 14? Ich lese sie euch nur ganz kurz vor, ihr müsst nicht unbedingt mit aufschlagen. Ihr kennt ja die Texte. Aber wenn wir in Kapitel 14 reinschauen, da heißt es, und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbietet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. und ihr Rauch wird aufsteigen und so weiter. Und dann wieder in Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes. Liebe Geschwister, wir kommen immer wieder darauf zurück. Gottes Gemeinde hat ein klares Verständnis von Gottes Willen und von seinen Geboten. Vers 4, und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Liebe Geschwister, die die dreifache Engelsbotschaft ist keine einfach zu verdauende Botschaft. Vor allem an die Christen da draußen. Es ist keine einfache Botschaft. Aber hier steht es, zur letzten Zeit wird Gottes Volk zurechtweisen viele Völker und die Heiden. Und der Aufruf in Vers 5, kommt nun ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Jetzt schauen wir uns den Micha an. Gehen wir zum Propheten Micha. Micha Kapitel 4. Noch im Alten Testament, nach den großen Propheten, nach Daniel noch, kommt der Micha Kapitel 4. Und jetzt hört mal, ob euch irgendwas bekannt vorkommt, wenn wir diese Verse lesen. Micha Kapitel 4 ab Vers 1 und wieder 5 Verse. Für eine kleine Aufgabe, lest selber mal durch. Lest mal kurz die ersten 5 Verse für euch durch. Jeder kann mal die ersten 5 Verse durchlesen, Micha Kapitel 4, und dann mir sagen, was kommt euch bekannt vor zu dem, was wir gerade gelesen haben bei Jesaja. Micha Kapitel 4, Vers 1 bis 5. Dann dürft ihr mir mal sagen, was kommt euch bekannt vor? Was wiederholt sich? Der Berg ist wieder da, genau, wir haben wieder einen Hügel, der erhaben ist, der hoch ist, und wieder laufen alle Völker dahin. Vers 2. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, komm, lass uns raufgehen zum Berg des Herrn und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Und hier wieder, denn von Zion wird Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und wieder Vers 3, dreifache Engelsbotschaft. Und er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen. Und dann wieder der Aufruf in Vers 5, ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Hier wird nochmal eine Trennung wieder gezogen. Egal was die anderen machen, egal was passiert, auch bei Josef, egal was er getan hat, wo er gearbeitet hat, in welcher Gesellschaft, in welcher Kultur er war. Er hat gesagt, ihr habt eure Götter, ihr geht eure Wege, das respektiere ich, aber ich wandle im Hause des Herrn. Ich stehe zu Gott kompromisslos und fest. Ich habe ein Fundament, das haben mir meine Väter gelegt. Gott hat sich bewiesen, in der Not, im Leid. Und er wird in den letzten Tagen, hat er einen armen Sklaven, mittellos, staatenlos, ein Flüchtling. Er war niemand. Er kam als niemand nach Ägypten. Und Gott hat ihn hochgeholt, dass die Leute, die Hunger hatten, zu ihm kamen und bei ihm Nahrung fanden. Liebe Geschwister, und für mich sieht das, was in Jesaja und in Micha gedoppelt ist. Und ich glaube, wenn Gott zur gleichen Zeit, die zwei Propheten haben zur selben Zeit gelebt, und hat beiden die fast wortwörtlich dieselbe Botschaft gegeben, die hier in diesen 5 Versen erwähnt wird. Wenn Gott so etwas tut, dann ist das wichtig. Und ich glaube, er möchte uns mit diesem Vers stärken, um uns Mut zu sprechen. So wie Josef in einem Land, wo das Heidentum herrschte, fremde Religionen an der Tagesordnung waren, der Gott der Bibel vielleicht sogar unbekannt war den meisten, höchstens durch Josefs Einfluss, erhöht Gott Josef an einen Ort, wo die Menschen der Welt zu ihm kommen. Er muss gar nicht ins Groß reisen, fliegen, gehen. Die Menschen kommen zu ihm und suchen Weisung, suchen Brot, suchen Nahrung. Und er kann mit ihnen sprechen. Und wir kennen die Situation, dass Josefs Brüder zu ihm kommen. Er hat sich die Leute schon im immer wieder, denke ich, genauer angeschaut, mit ihm gesprochen. Und das war sein Moment, wo er ihm erzählen konnte vom wahren Gott. Warum ist die Welt, wo sie hier ist? Warum ist die Hungersnot da? Gott hat es hervorgesagt. Schaut mich an. Ein einfacher Sklave, ein einfacher Mann. Gott hat mich hierher gestellt, genau für diesen Moment, genau für euch. Damit ihr hört, was möchte Gott von euch. So, liebe Geschwister, es ist ein wundersamer Prozess, den Gott hier mit Josef entwickelt. Aber ich glaube, er ist sinnbildlich auch für die Gemeinde Gottes. Und ich lese das auch aus diesen Versen, die sich auf die Endzeit beziehen. Wo es heißt, dass die Gemeinde Gottes Zion wird erhaben sein. Die Wahrheit Gottes wird nochmal einen Moment bekommen, wo die Menschen sagen werden, sagt uns mal, was ihr glaubt. Sagt uns, was ist der richtige Weg? Was ist die Wahrheit? Liebe Geschwister, und sind wir dann bereit, ihnen Nahrung zu geben? Sind wir dann bereit? Haben wir uns vorbereitet in den fetten Jahren, die jetzt sind? Haben wir uns vorbereitet, um in den dürren Jahren, wenn die Menschheit wirklich auch merkt, immer mehr, dass es ernst wird, dass die Gesetze immer mehr Freiheiten einschränken, dass die Stereotypen und die Stigmata von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft stärker geprägt werden durch die Medien, durch diese vierte, fünfte Macht im Staat. Mittlerweile die Online-Informationen sind ja mittlerweile, sagt man, die fünfte Macht im Staat. Wir haben ja die drei klassischen Staaten Gewalten, aber durch die Medien kam die vierte Staatengewalt hinzu, die wie keine andere unsere Geschicke prägt, und durch das Internet und die sozialen Netzwerke kommt die fünfte hinzu. Das heißt, wer heute die Welt kontrollieren möchte, braucht das Internet, er braucht die sozialen Netzwerke, weil mit denen kommt man sogar bis in den Busch von Afrika, gibt schon 5G, und die können sich alles anschauen, was irgendein Herrscher und Politiker in den westlichen Nationen denen in den Kopf setzen möchte. Also, wir haben starke Gewalten, die wirken. Aber liebe Geschwister, Gottes Volk, Gottes Gemeinde hat die Verheißung, dass sie sich vorbereiten soll, denn es wird eine Zeit kommen, da werden die Heiden herzulaufen und sie suchen noch einmal. Und wie Pharao gesagt hat, geht bitte zu Josef und holt euch dort euer Essen. Auch wenn es so aussieht, liebe Geschwister, ich glaube, auch in der letzten Zeit wird es auch nochmal Signale geben auf die Gemeinde Gottes, wo es heißt, fragt mal bei denen. Ihr seid krank, ihr seid müde, ihr seid erschöpft, hoffnungslos. Fragt mal kurz, was glauben die Adventisten? Und gibt es dann welche, die wirklich leben, die wirklich Jesus lieben, aus denen dieser Edelmut wie bei Josef herausstrahlt? Liebe Geschwister, jetzt sind die fetten Jahre, lasst uns die nutzen. Wir haben Geld, wir haben Zeit, zumindest können wir sie uns nehmen, wenn wir nicht jeden Abend nochmal eine Stunde vom Handy hocken würden und Instagram und Facebook uns anschauen würden. Wir hätten die Zeit. Wir haben das Geld, wir haben die fetten Jahre, sind jetzt. Nutzen wir sie. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus Matthäus Kapitel 5. Ein Vers aus Matthäus Kapitel 5. Ich möchte mit Jesus schließen, dem großen Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Matthäus Kapitel 5 und dort ab Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liebe Geschwister, ich glaube, das fasst zusammen das Leben von Josef, oder nicht? Er war das Salz, wo er hinkam, hat er gesalzt, er hat gewürzt. Er hat einen Einfluss ausgestrahlt, wo die anderen dachten, wer ist dein Gott? Wer bist du? Und das hat er aus der Stille mit Gott, das hat er aus der Beziehung mit Gott. Liebe Geschwister, ich wünsche uns allen diese Erfahrung, dass wir salzen, dass wir die Würze sind. Das heißt nicht, dass wir bessere Menschen sind. Ja? Gebildet sind andere vielleicht mehr. Nicht nur vielleicht, das ist vielleicht nämlich weg. Ja? Also da gibt es Leute, die sind in ihren Fachgebieten top, da lerne ich, da fällt meine Kinnlade runter, wie viel Zeit die investiert haben und wie geschickt die sind in bestimmten Dingen. Kann auch einem von uns hier passieren. Vielleicht ist das ja so. Ich habe jetzt keinen Bereich, wo ich sagen kann, da würde man aus Fachwissen aufschauen zu mir. Weit weg, ich lerne viel. Aber eines darf ich mir sicher sein. Ich bin Gottes Kind und Gott möchte mich gebrauchen in dieser Welt. Er möchte durch mich würzen, er möchte durch mich eine Leuchte sein, die hinweist auf seine Wahrheit, auf seine Gebote. Und das ist mein Wunsch für mich und für euer Leben, dass wir diese Erfahrung machen dürfen. Ja, das, auch, wir können nicht die Besten sein in jedem Bereich, aber wir können gewürzt sein. Ja, eine Suppe besteht ja auch nicht nur aus Gewürzen. Wer isst denn sowas? Ja, höchstens beim Fasten vielleicht, ja. Aber wer was Gescheites essen will, der hat Kartoffeln drin, der hat alles Mögliche drin, vielleicht ein Stück Fleisch für manche. Aber am Schluss, den guten Geschmack, das gibt die Würze. Und wenn das nicht gewürzt ist, dann kann man die Suppe auch nicht essen, da kann auch das Beste drin sein. Dann braucht man, sagt man, du mach mal noch ein bisschen von dem rein und von dem. Und liebe Geschwister, da kommen wir ins Spiel. Die Welt hat alles, ja, die Suppe ist irgendwo fertig. Ja, alle Zutaten sind da, aber das Gewürz, das sollten wir sein. Und damit möchte ich euch einen schönen Sabbat wünschen. Lasst uns darüber nachdenken. Lest nochmal die Verse nach in Jesaja Kapitel 2 und Micha 4. Es lohnt sich, weil ich war auch erst kritisch, als ich mir den Gedanken angehört habe. Dann dachte ich, ist das wirklich für die Endzeit? Das ist ja aus der Antike, alte Propheten. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen, stellen wir fest, diese Worte sind für die Endzeit geschrieben. Und Gottes Gemeinde hat nochmal einen großen Auftrag. Und ich glaube, jetzt sind die fetten Jahre, wo wir uns für den noch vorbereiten dürfen. Amen.
Lieber Daniel, ich wünsche dir von ganzem Herzen möchte ich mich bedanken bei dir für diese ermutigende Predigt und wünsche euch beiden mit deiner Frau noch eine gesegnete Zeit.
Danke.
Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Mit dem Lied 383 wollen wir unseren Gottesdienst abschließen und stehen dazu auf. Thank you.